Wir sind euch noch die Fahrernoten schuldig zum großen Preis von Mexiko. Und da gehen wir jetzt, wie ihr es gewohnt seid, alle 20 Fahrer durch in der Konstrukteurs-WM von hinten nach vorne. Wir fangen an mit Alpine, hören dann auf bei McLaren. Die sind ja bekanntlich Spitzenreiter und auch nicht mehr vom Thron zu stoßen. Ja, und werden genau analysieren, welcher Fahrer warum, wie gut oder schlecht war. Egal, wie die Platzierung war. Manchmal sagt das ja nicht alles aus. Deswegen diese Sendung hier. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und natürlich machen wir unser Quiz im Kreis Fragen dann im Mittelteil zur Halbzeit. Da stellen Dave und ich uns jeweils eine Formel-1-Wissensfrage. Vielleicht wisst ihr ja dann die Antwort. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Und ein kleiner Nachtrag noch. Bei den Highlights haben wir vergessen, über George Russell zu gehen. Wie angekündigt auf dem Thumb, der hat ja viel gemeckert. Das wird dieses Mal uns nicht passieren. Wir werden das ausführlich besprechen. Also los geht's. Sehr gut.
Auf geht's.
Ja, und dann fangen wir doch mit den Alpines an, die, glaube ich, so langsam auch die Saison komplett abgeschrieben haben. Entwickelt wird ja bei denen sowieso nicht mehr groß. Außer eben natürlich für nächste Saison. Da hat ja Teamchef, quasi Teamchef Lauro Briatore, offiziell ist das ja nicht, angekündigt, dass man um Podien kämpfen will mit dem neuen Mercedes-Motor, der dann da sein wird. Momentan fahren sie ja noch mit Alpine Power sozusagen. Ja, schauen wir mal, was das wird. Diese Saison Podium wäre sehr ungewöhnlich. Hat man letzte Saison aber auch gedacht. Das nächste Rennen, ihr wisst, ist Sao Paulo, Brasilien. Da haben sie es ja geschafft, zu zweit sogar aus Polen zu kommen. Damals noch Esteban Ocon und Pierre Gasly. Dieses Mal Pierre Gasly ist weiterhin dabei und Franco Colapinto ist ein neuer Gefährte. Und was haben denn die jetzt gerissen? Punkte schon mal nicht. Das ist ja irgendwie inzwischen auch klar bei den beiden. Pierre Gasly, Quali Platz 18, Rennen Platz 15. Man darf nicht vergessen, es sind drei ausgeschieden. Liam Lawson, Hülkenberg, vier, Alonso und dann noch Carlos Sainz ganz am Schluss, genau. Deswegen, vorletzter im Prinzip.
Plätze für die
genau.
Zwei.
Franco Colapinto, 20. in der Quali und dann eben letzter und 16. im Rennen, Dave. Und was geben wir den beiden? Ne? Also null Punkte sind es schon mal nicht, so viel kann ich für uns beide schon mal sagen, weil die kämpfen mit äußerst stumpfen Waffen.
So ist es. Beide Piloten kriegen von mir für dieses Wochenende in Mexiko 6 Punkte. Eine leicht überdurchschnittliche Leistung, leicht überdurchschnittlich deshalb, weil ja mit dem Ding einfach wirklich gar nichts zu holen ist. Die Entwicklung für dieses Jahr ist bei Alpine schon lange eingestellt worden. Deshalb fallen sie gefühlt jetzt noch ein bisschen weiter zurück. Das war wirklich frappierend im Grand Prix hier von Mexico City. Die waren wirklich komplett chancenlos da hinten und ja, haben letztendlich mehr oder weniger nur gegen sich gekämpft, gegenseitig. Die anderen Teams haben Schritte gemacht, dementsprechend sind sie weiter vorne. Sollte Alpine noch auf ein Wunder hoffen wie letztes Jahr in Brasilien und da vom letzten Platz in der Konstrukteurswertung weg wollen, sie müssten tatsächlich schon einen Doppelsieg feiern und damit 43 Punkte holen. Die gibt es ja, wenn man einen Doppelsieg holt. Dann würden
was,
sie
ne?
sauber knapp überholen, aber unwahrscheinlich, die Lücke ist groß, was die Punkte angeht und auch was die aktuelle Leistungsfähigkeit angeht. Warum beide Piloten 6 Punkte kriegen? Sie haben beide was versucht. Ne? Ich glaube, Gasly war auf der regulären, siegreichen Strategie unterwegs, ist auf Medium gestartet, dann auf Soft gegangen und Colapinto hat es gewagt. Er war einer von 2 Piloten, nur die auf Hart gestartet sind, also auf dem harten Reifen.
Alex Albon war der andere, genau.
So ist es. Und die Idee war natürlich, da auf eine späte Safety Car zu spekulieren und davon dann irgendwie zu profitieren. Das kam nicht, also es konnte nicht schief gehen. Trotzdem waren beide mehr oder weniger dann zeitgleich im Ziel. Also Colapinto nur einen Hauch hinter Pierre Gasly. Die Leistungsfähigkeit ist da. Und was man so hört, es rauscht im Blätterwald. Franco Colapinto darf seinen Sitz wohl behalten. Den werden wir scheinbar auch im nächsten Jahr neben Pierre Gasly sehen bei Alpine. Das ist noch nicht offiziell verkündet, aber scheint inzwischen klar zu sein. Ja, Mick Schumacher hatte ohnehin minimale Chancen auf das Cockpit, der ist komplett raus.
Wo der will, glaube ich, jetzt auch lieber IndyCar fahren.
Ja, wo ich es fast ein bisschen schade finde drum ist, dass Paul Aaron auch wohl dann erstmal keine Chance kriegt bei Alpine. Das ist ja der aktuelle Reserve- und Testpilot, der durfte auch im freien Training mitfahren. Ist ein ganz junger, spannender Typ, den würde ich grundsätzlich gerne mal in der Formel 1 sehen, würde mir gut gefallen. Vielleicht der 27, schauen wir mal. Aber Gasly, Colapinto sind die aktuellen Piloten, 6 Punkte jeweils von mir. Wie siehst du es?
Ja, auch. Und es ist tatsächlich so, momentan für die Rookies, die das sozusagen warten, vielleicht mal ein Cockpit abgreifen zu können in der nächsten oder übernächsten Saison, ist natürlich extrem schwierig. Wir hatten im Freitagstraining im FP1 ganz, ganz viele, die auch gar nicht so schlecht.
Genau.
Wir hatten es ja in der Vorschau thematisiert. Die haben auch teilweise wirklich gut ausgeschaut, aber Problem ist halt, das Gefüge vertrags- und altersmäßig in der Formel 1, das ist nicht besonders rookie-freundlich aktuell. Also da sind ja aktuell so sehr viele Rookies schon in dieser Saison mit reingekommen, die auch zum allergrößten Teil ihren Job wirklich sehr, sehr gut machen. Ja, und alle anderen, die sitzen relativ fest im Sattel schon. Und die, die es nicht sind, naja, die haben eigentlich schon ihre Nachrücker vordefiniert. Also es wird schwierig. Noch ein paar Worte zu beiden Kameraden, Pierre Gasly und Franco Colapinto. Hast ja schon eigentlich alles gesagt. Nochmal ganz deutlich an der Stelle, auf dem harten Reifen zu starten, war der absolute Griff ins Klo bei diesem Rennen. Das hat dann auch Alex Albon, zu dem wir später noch kommen werden, einsehen müssen. War natürlich ein Versuch wert, aber hat nichts gebracht. Also hat Colapinto nicht geholfen. Colapinto hingegen aber dann spät auf Soft umgestiegen, hat dann noch ein bisschen mehr Speed dann sozusagen gehabt als Pierre Gasly, der dann so knapp 15 Runden ältere Softs hatte. Hat ihm da so ein bisschen in die Karten gespielt. Grundsätzlich ist er jetzt auch ein bisschen näher dran an Gasly, beziehungsweise hat ihn ja auch outqualified in einigen Rennen jetzt in der letzten Zeit. Also ich finde, es geht schon in Ordnung, dass er da seinen Sitz womöglich behalten darf und auch 2026 neben Pierre Gasly dann an den Start geht. Pierre Gasly hat selber gesagt, es war ein sehr schwieriges Rennen für uns als Team und wir müssen viel überprüfen. Grundsätzlich fehlte es uns hier in Mexiko-Stadt an Leistung und er hat einen ganz guten Start gehabt, ist dann aber direkt auf seine ursprüngliche Startposition zurückgefallen. Kurz danach musste dann seine Mediums, auf denen er gestartet ist, dann managen, hinten raus nochmal auf neue Softs dann eben, wie gesagt, gewechselt. Aber auch wenn, die Pace gar nicht so schlecht war auf den Softs, ich habe es zu dir zwischendurch mal geschrieben, das erinnert mich, das war jetzt sehr übertrieben und fies, aber an die Lola Fords von Anfang 97, die ja hoffnungslos hinterhergefahren sind und dann nach dem ersten Qualifying tatsächlich direkt komplett die Segel gestrichen hatten, dann war es dann auch aus dem Sponsoring und so. Also ganz so schlimm ist natürlich nicht, aber es war schon eine bittere Pille für Alpine, die sie da wieder schlucken mussten. Die hatten mit der Spitze gar nichts zu tun und war alles andere als gut. Springen
Hast
wir.
Du jetzt deine Punkte eigentlich durchgegeben?
Beide 6, ja.
Beide 6, alles klar, sehr gut.
Dann ich hoffe, ich habe es am Anfang gesagt, jetzt ist auf jeden Fall auch so offiziell. Wir springen zu Sauber. Die sind in der Konstrukteursweltmeisterschaft ein bisschen weiter nach unten geflogen, weil Haas aufgestiegen ist und haben jetzt 60 Punkte. Hülkenberg, Quali 13. Im Rennen musste er dann relativ früh aufgeben, hat Motorenproblem gehabt, ist dann dementsprechend nicht weit gekommen. Die war schon in der Einführungsrunde vorhanden. Also da war der Ofen direkt aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Gabriel Bortoleto ist 16. gewesen in der Quali, also etwas schlechter qualifiziert als der Hulk und ist im Rennen dann aber 10. geworden. Richtig starke Leistung von ihm.
Ja, Tatsache. Ich gebe Nico Hülkenberg 5 Punkte für dieses Wochenende. Gabriel Bortoleto kriegt 8 von mir. Bei Hülkenberg, das kann man ja schnell abhandeln, er ist ausgefallen, da tendieren wir ohnehin meistens dazu, dann die 5 zu geben, also so ein Mittelwert, weil wir nicht viel sehen konnten. Ja. Manchmal gehen wir auch drunter oder drüber, je nachdem, was der Pilot im Quali gezeigt hat. In diesem Fall, ein 13. Platz im Sauber ist okay, das ist Mittelmaß, das kann man erwarten, glaube ich, mittlerweile. Weil es aber auch nichts Berühmtes, deswegen bin ich da jetzt bei 5 Punkten gelandet. Schade für Nico Hülkenberg, jetzt hat er endlich mal wieder ein gutes Rennen in den USA und dann der nächste Nackenschlag gleich in Mexiko. Ja, hoffen wir, dass er noch ein bisschen was zeigen kann in den nächsten Rennen. In Brasilien hat er ja eine Pole geholt in seiner primären Saison vor vielen, vielen Jahren. Schauen wir mal, vielleicht gelingt ihm das ja auch wieder. Vielleicht regnet es ja, da ist Brasilien immer gut für. Und da war Nico Hülkenberg dann auch entsprechend stark immer. Mal gucken. Mexiko war auf jeden Fall keine Reise wert für ihn. Nee. Für Gabriel Bortoleto allerdings schon. Der, wie gesagt, 8 Punkte kriegt der junge Mann von mir. Er hat sich sehr, sehr gut nach vorne gekämpft im Rennen. Ist 10. geworden am Ende, hat sich einen Punkt geholt und verdient. Reife Leistung. Ein bisschen Punktabzug gebe ich ihm natürlich für das schlechte Qualifying-Ergebnis. Er ist knapp und unglücklich, aber faktisch dann doch im Q1 schon ausgeschieden. Das war nicht gut. Also ins Q2 hätte er schon kommen können, sollen, müssen, denke ich. Dann hätte ich vielleicht auch die 9 gezückt. Das war auf jeden Fall eine schöne Aufholjagd, die er da gezeigt hat. Am Start hat er sich mit Alonso angelegt und das ist einer, der ist eigentlich immer bärenstark von der Startlinie weg. Es gibt ja wirklich auf Social Media Compilation Compilations von legendären ersten Runden von Fernando Alonso könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist immer sehenswert. Ja, den hat sich der Gabi Bortoleto auf jeden Fall geschnappt, das hat mir sehr gut gefallen. Und nach der Zieldurchfahrt gab es auch noch einen lustigen Funkverkehr mit seinem Renningenieur, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da hat sich Gabi Bortoleto beim langsamen Zurückfahren in die Box erkundigt, wie denn der Zieleinlauf letztendlich ist. Und dann hat ihm sein Renningenieur alle Positionen durchgegeben von 1 bis 10. Und er hat sich gefreut, ja, für seinen Buddy Olli Bärmann. Die kennen sich natürlich aus der Formel 2. Die ganzen Rookies sind ja eigentlich, ne, auch so eine Bande, die kennen sich alle, die mögen sich alle, die sind teilweise schon viele Jahre zusammen durch die anderen Nachwuchsformel da gecruised. Und Gabi hat sich wirklich sehr gefreut für Olli Bärmann, so, ah, cool, vierter Platz. Und sein Renningenieur, den aber gleich daran erinnert, ja, das ist aber für uns in der Meisterschaft jetzt nicht so gut. Aber Gabi hat gemeint, ja, ja, okay, stimmt, hast natürlich recht. So ist es ja auch, Haas liegt jetzt vor Sauber mittlerweile, aber nur 2 Punkte, ganz, ganz knapp, genau. Da geht noch eine Menge. Und für Bortoleto, das ist dann sein erstes Heimrennen demnächst in Brasilien als Formel 1 Pilot, das wird sicher auch ein ganz, ganz besonderer Moment. Vielleicht können sie ja da das Ruder rumreißen und vielleicht freut sich dann Olli Bärmann auch für Bortoleto, wenn der ein gutes Ergebnis einfährt.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also, dann springen wir doch mal zu dem besagten amerikanischen Team namens Haas. 62 Punkte, wie du schon gesagt hast.
Punkte willst du nicht vergeben?
Also stimmt, ja, ich bin heute ein bisschen zu schnell, ja. Entschuldigung, also Hülkenberg gebe ich 6 Punkte, also einen mehr als du, weil er im Qualifying besser war als Bortoleto. Das ist schon nicht unbedingt selbstverständlich inzwischen, wie wir ja in den letzten Rennen immer wieder gesehen haben. Ich hätte ihm zugetraut, dass er ein gutes Rennen gefahren hätte, aber es war natürlich viel zu kurz, als dass man da irgendwie großartig drauf eingehen kann. Ich gebe Gabi Bortoleto 8 Punkte. Sauber ist wieder ein bisschen stärker auch. Also Mexiko schien denen schon ganz gut gelegen zu haben, verglichen mit ein paar anderen Rennen jetzt in letzter Zeit, wo es dann wirklich überhaupt nicht gereicht hat, um ansatzweise an den Punkten zu kratzen. Aber man muss schon sagen, Gabi Bortoleto hat es auch gut gemacht, die 6 Plätze davor gekämpft. Er hat dann auch gesagt, dass das Team eine gute Strategie hingelegt hat. Und Jonathan Wheatley, der Teamchef, hat sozusagen das Lob zurückgegeben, hat gesagt, Gabi hat ein herausragendes Rennen gefahren und er hat auch seine Reifen hervorragend gemanagt. Also das als Rookie so gut hinzubekommen, das sind jetzt meine Worte, das als Rookie so gut hinzubekommen, das ist schon auch nicht ganz ohne. Also der ist sehr, sehr nah am Hulk dran, auch oft vor ihm. Und ich finde, der Hulk ist schon echt ein guter Gradmesser für den Rookie. Wenn man den in der ersten Saison im Griff hat oder beziehungsweise punktuell im Griff hat, was ja bei Gabriel Bortoleto wirklich der Fall ist, dann deutet es wirklich auf ganz großes Potenzial hin. Und ich bin echt gespannt, wie der sich entwickelt. Es muss ja nicht linear sein, dass der jetzt dann wirklich jede Saison deutlich besser wird. Schauen wir mal. Kann aber natürlich auch sein. Oder nochmal explosiv nach vorne. Vielleicht ist er ja der neue Senna dann doch. Ist schon mal sicher, egal ob Senna oder nicht, ja, die Reinkarnation
Hauptsache
sozusagen.
Italien.
Er wird in Brasilien, glaube ich, einen sehr warmen Empfang bekommen.
Ja. Auf jeden Fall.
Also gerade jetzt mit dem Pünktchen, dass er sich da wirklich erkämpft hat. Freue mich sehr für ihn, bin sehr gespannt. Brasilien ist ja eh ein toller Grand Prix, also da dürfen wir uns alle drauf freuen. Mhm. So, und jetzt aber zu Haas. Die sind wiederum eben diesen einen Platz geklettert, um den sie dann sauber runtergekickt haben. Dave hat es schon gesagt, 2 Punkte mehr auf dem Konto, 62. Esteban Ocon, der hat in der Quali den 12. Platz rausgefahren. Im Rennen ist er dann 9. geworden. Punkte immer gut für Haas, ne? Also auch ein sehr schönes Ergebnis. Und Olli Bärmann hat es auch noch mal besser gemacht. 10. in der Quali, also 2 Plätze vor seinem Teamkollegen und dann 4. im Rennen. Zwischenzeitlich hat sogar so ausgeschaut, als ob er ums Podest mitfahren kann. Oh, hat ein spektakuläres Manöver gegen Max Verstappen auch gezeigt, gleich am Anfang des Rennens. Puh, also das klingt nach guten Noten, aber erstmal Dave.
Klingt nach guten Noten, das klingt sogar nach sehr guten Noten und beide Piloten, beide Haas-Fahrer kriegen von mir mindestens ein sehr gut. Esteban Ocon nämlich 8 Punkte, das ist schon sehr gut und Olli Bärmann muss ich die 10 geben. Das war ein herausragendes Wochenende, kein Fehler, im Qualifying schon bärenstark mal wieder, ja. Das 3. Mal in Folge ins Q3 gekommen, mitten im Haas, das muss man erstmal hinkriegen. Und in der Eröffnungsphase hat er sich aus allem Schlamassel rausgehalten. Tolles Duell mit Verstappen, er hat die Nerven behalten, hat sich da vorhin gesetzt und konnte dann punktuell sogar wegfahren. Ja, er war unfassbar schwer zu überholen an diesem Tag. Der Haas mit gutem Topspeed auf jeden Fall. Und Olli Berman, wie gesagt, makellos, fehlerfreie Leistung, ganz, ganz toll. Schön emotionales Ende. Wir haben es ja in den Highlights schon besprochen. Er hatte da ja ein bisschen ein paar Tränchen in den Augen, als er seine Eltern gesehen hat, die vor Stolz ja geplatzt sind. Die waren auch dabei und haben
Freundin
da
Freundin auch nochmal sehr innig umarmt. Ja, also da war genau. Alles eitel Sonnenschein und viele Fall. Freude Eierkuchen. Aber
richtig cool.
Überleg mal, erste komplette Saison, du fährst auf Platz 4 mit einem Haas, also
ja, das ist geil. Respekt. Und wir können jetzt schon mal festhalten, wir sind jetzt gerade Alpin durchgegangen, sauber, Haas, das Thema zieht sich durch, die Rookies, ja, die meisten Rookies. Und ich glaube, all die Rookies, die ich tatsächlich bei unserer großen Tierlist-Folge auch in den A-Tier gewählt habe, aus guten Gründen, man kann festhalten, dass die mittlerweile auf dem Niveau des Stammfahrers unterwegs sind. Colapinto ist eigentlich genauso schnell wie Gasly mittlerweile, Bortoleto stellenweise vor Hülkenberg, Olli Berman fährt dem ja wirklich arrivierten Ocon, der natürlich auch das Team gewechselt hat, das darf man nicht außer Acht lassen, aber auch die nehmen sich überhaupt nichts. Später sehen wir es dann auch nochmal. Mercedes würde ich jetzt auch behaupten, dass Antonelli zumindest in Mexiko auf einem Level mit George Russell war, beinahe zumindest. Ja, also die schlagen sich wirklich hervorragend. Und man merkt, die haben jetzt fast eine ganze Saison durch und haben sich prima akklimatisiert. Das bereitet mir sehr viel Freude. Und die werden uns noch eine ganze Menge Freude bereiten in den nächsten Jahren. Ha, das wird alles großartig.
Tja. Das ist alles, sind alles Dinge, die ich unterschreiben kann im Großen und Ganzen. Ja, jetzt muss ich natürlich meine Punkte auf den Tisch legen. Mhm. Also,
erzähl mal was zu Ocon, das habe ich jetzt nämlich versäumt.
Ja, sehr gerne. Also erstmal Punkte von meiner Seite sind tatsächlich gleich wie bei dir. Erst einmal Ocon 8 Punkte von meiner Seite und Berman 10. Ich fange trotzdem mal mit Berman an, denn was willst du besser machen? Ne? Also ich meine, vielleicht hätte er sich noch minimal besser qualifizieren können, aber das ist nicht mal meckern auf hohem Niveau. Ich meine, P10 im Haas, das Q3 reingeschafft. Was willst du denn machen, groß mehr? Ne? Also das Ding ist gut gelaufen, das kann man auf jeden Fall sagen, weil Ocon auch sehr gut damit zurechtgekommen ist. Aber ich glaube, viel mehr als Berman hätte man nicht rausholen können. Und dann Platz 4 im Rennen, auch da theoretisch wäre vielleicht irgendwie Platz 3 drin gewesen in einer Parallelwelt, wo ein bisschen mehr noch für ihn gelaufen wäre. Aber realistisch, was man da aus eigener Kraft schaffen kann, glaube ich, wäre wirklich nicht mehr gegangen als P4. Und das ist wirklich ein tolles Ergebnis. Und dementsprechend, Ocon, wir haben es ja in der letzten, oder ich habe es in der letzten Folge gesagt, wenn Berman jetzt hinter ihm gelandet wäre oder ausgeschieden vorher, dann hätte man gesagt, ja, also das ist wahrscheinlich so mit das Maximum, was da drin gewesen wäre, weil Haas auf Platz 8 ist ja eigentlich immer ein sehr gutes Ergebnis.
Platz 9, oder? Nee, Platz 9.
Ja, sorry, ja. Ich war jetzt bei den 8 Punkten gerade noch, ja. Platz 9 natürlich. Aber auch das, ja, also es sind ja dann 2 Punkte und das ist ja grundsätzlich mal ein gutes Ergebnis für die Haas. Die sind ja keine Dauerkandidaten in den Punkten. Im Mittelfeld ist ja wirklich dann auch je nach Strecke ein unfassbares Gekabbel und die Konkurrenz sehr groß. Dementsprechend also auch von ihm wirklich ein sehr solides Ergebnis, aber eben wieder mal das Hintertreffen sozusagen gegen den Rookie Berman gehabt. Und das ist jetzt bei weitem nicht das erste Mal. Also Berman hat den wirklich im Griff und von allen erfahrenen versus Rookie-Fahrer-Kombinationen ist das aus meiner Sicht schon so mit die deutlichste zugunsten des Rookies. Ja, also andersrum, so Leute wie Russell haben natürlich ihren Rookie-Kollegen ziemlich im Griff. Ne? Das sieht dann ganz klar aus. Trotzdem, was sagt denn Esteban Ocon selber? Er hat gesagt, das war ein sehr solides Rennen und wir sind insgesamt sehr zufrieden mit unserem Wochenende. Aber wir hatten eben nicht alles Glück auf unserer Seite. Er sagt dann auch gleich, gut gemacht Olli und gut gemacht ans gesamte Team. Wir rücken in der Konstrukteurswertung den Platz auf mit einer ganzen Menge Punkte und damit sollten wir zufrieden sein. Also er hat da nicht so wahnsinnig viel zu seiner eigenen Leistung gesagt. Also hat da auch sehr viel das Team und Olli Berman dann in den Vordergrund gestellt. Muss man an der Stelle aber auch mal erwähnen, dass Esteban Ocon ja auch so ein bisschen als günstiger Teamkollege dann auch gilt und das klingt hier gar nicht durch. Also Fair Play von ihm jetzt kommt ja sozusagen eine seiner Lieblingsstrecken. Da hat er gute Erinnerungen an letztes Jahr.
Das hoffen wir doch mal.
Zwischenzeitlich hat es ja sogar nach einem Sieg ausgeschaut, ne, in einem Alpine. Weiß nicht, ob der Haas jetzt so viel schlechter ist als der Alpine letztes Jahr. Schauen wir mal, ob der nicht dann auch noch irgendwie ordentlich was zu lachen hat. Dann schauen wir mal nach Aston Martin. Die haben wirklich wenig zu lachen gehabt und haben nicht gepunktet. Und das sieht jetzt langsam aber schon ein bisschen brenzliger aus. Sie sind zwar stabil auf Platz 7 aktuell noch in der Konstrukteurs-WM.
Aktuell noch, ja.
Aber eben noch mit 69 Punkten keinen dazu bekommen und jetzt eben nur noch 7 Punkte vor Haas. Fernando Alonso, 14. in der Quali und im Rennen dann ausgeschieden. Lance Stroll, 19. Quali und im Rennen dann 14. geworden. Stroll ist irgendwie so der Goat, was Q1 angeht. Das scheint ihm irgendwie zu liegen. Und Rennen kann er dann ordentlich fahren, aber bringt dir halt nicht mehr so viel, wenn du dann halt irgendwo zwischen Platz 15 und 20 dann, oder 16 und 20 ist es ja dann rumgurkst. Ja, was willst du machen? Ne?
Es ist alles brotlose Kunst, was der Kollege da aufführt. Meine Punkte so für dieses Wochenende. Fernando Alonso kriegt 5 Punkte. Für Lance Stroll habe ich, ich glaube, es ist noch relativ gnädig, habe ich noch 4 Punkte übrig tatsächlich. Alonso, ja, er ist ausgeschieden. Das war da eigentlich Bremse, ne?
Bremseffekt, ja.
Genau. Das war ein Problem, dann musste er abstellen.
War
genau.
Aber auch grundsätzlich kein einfaches Wochenende. Der Aston Martin ist nicht wirklich gut gelaufen auf der Strecke.
Ja. Also Kühlung ist immer ein Problem bei Aston Martin. Die kriegen das dann nicht so ordentlich gewuppt irgendwie. Da sind andere Teams besser unterwegs. Sie haben sich beide sehr schwer getan, sagen wir es mal so. Deswegen durchschnittliche Wertung für Alonso. P14 im Qualifying ist jetzt halt wirklich auch nichts Berühmtes. Das kann er besser grundsätzlich, aber die Strecke lag ihnen nicht. Ja, DNF im Rennen, was soll man da machen? Lance Stroll hat sich noch ein bisschen schlechter qualifiziert. Er ist im Q1 schon wieder ausgeschieden, du hast das gerade angedeutet. Das geht besser, das hat Alonso bewiesen. Ja, er hat es wieder nicht hingekriegt, das Stroll. Und er hat sich natürlich gleich mal gedreht nach dem Start in der ersten Runde. Das war jetzt auch ein Moment, der nicht unbedingt dafür spricht, dass ich ihm da mehr Punkte gebe. Ein 14. Platz wirkt jetzt schmeichelhaft, ist aber de facto, ganz weit hinten. Ja. Es sind 4 ausgeschieden. Er hat nur die beiden Alpines hinter sich gelassen, die ja wirklich fast schon außer Konkurrenz laufen, weil die so viel schlechter waren in Mexiko als alle anderen Teams. Also eigentlich ist er der Letzte, der wirklich zählbaren geworden. Nichts Berühmtes. 4 Punkte für ihn, 5 für Alonso.
Ja, ich sehe es ähnlich, sogar noch ein bisschen schlechter für Stroll. Also ich gebe 6 Punkte tatsächlich für Alonso. Und für Stroll sogar ein weniger mit 3, also ein weniger als du, ne? Ein mehr als du für Alonso, ein weniger als du für Stroll. Ja, hab da nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich zitiere mal Lance Stroll noch, der hat nämlich tatsächlich selber gesagt, trotz eines starken ersten Stints, also da hat er über sich selber geredet, auf Softs und ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber zumindest für ihn hat sich's anscheinend dann von der Pace gut angefühlt. Er ist in Runde 26 dann auf Mediums gewechselt und Runde 43 dann nochmal auf gebrauchte Softs, ja. Also auch da jetzt, vielleicht wäre da auch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn sie das anders gemanagt hätten, aber sei es wie es sei. Also er sagt, trotz eines starken ersten Stints auf Softs war Platz 14 das Maximum, das an diesem Tag für ihn möglich war. Also naja.
Naja.
Gut, dann springen wir doch lieber mal gleich zu den Racing Bulls und machen die erste Hälfte sozusagen damit dicht sozusagen. 72 Punkte haben diesen 3 vor Aston Martin auch keine Punkte geholt dieses Wochenende. Also sah nicht so toll aus, obwohl vielleicht was drin gewesen wäre. Was ist passiert? Liam Lawson, Quali 15. und ist dann ausgeschieden im Rennen. Und Isaac Kutscher, Quali 9., also deutlich besser und ist dann 13. im Rennen geworden. Ich schaue jetzt auch noch gerade mal drauf. Hutcher ist gestartet auf 9 Medium-Reifen in Runde 34, dann zu seinem einzigen Stop gekommen und auf gebrauchte Softs dann gewechselt. Und bei Lawson war es so, der ist ja dann direkt am Anfang dann rausgeflogen. Der war dann kurz in der Box in Runde 2, weil er den Schaden hatte, den er sich bei der Kollision mit Sainz abgeholt hat und ist dann auf Hard gewechselt. Und dann aber kurz darauf musste er das Auto dann abstellen.
Schaden zu groß.
Wir können gerne gleich nochmal drauf eingehen, aber erstmal, Dave, gib mal deine Punkte. Ich kann da nachher noch was ergänzen gerne.
Gerne. Liam Lawson kriegt von mir 5 Punkte für dieses Wochenende. Isaac Hadjar gebe ich 7. Bei Hadjar ist die hervorragende Quali-Runde da ausschlaggebend. Die war wirklich erste Sahne, dass er sich da ins Q3 gehievt hat damit. War aller Ehren wert. Das war nicht unbedingt drin im Auto. Irgendwie lief der Racing Bulls tatsächlich auch nicht so gut in der Höhenluft hier in Mexiko. Ordentliches Ergebnis, aber auch er, ne, er ist dann 13. geworden am Ende. Er hat dann die beiden Alpines und den Stroll hinter sich gelassen, also eigentlich auch nicht so wirklich toll. Konnte da keine Akzente setzen, war jetzt kein allzu berauschendes Wochenende vom Super Rookie diesen Jahres. Bisher, es zieht sie jetzt schon ein bisschen. So 2-3 Rennen hat er jetzt nichts Fantastisches mehr gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihm da ein bisschen die Puste ausgeht oder ob der Wagen nicht zu den Strecken passt, ob die Strecken dem Hadjar nicht liegen. Keine Ahnung, aber 7 Punkte ist immer noch gut. Wie gesagt, die Quali-Runde gibt ihm dann extra Punkt. Ansonsten wäre er deutlich näher an der Mittelmäßigkeit, meiner Meinung nach. Liam Lawson, was im Qualifying schon deutlich schlechter als der Teamkollege, ja, P15. Das ist aber wahrscheinlich eher das, wie die Pace des Autos irgendwie war an diesem Wochenende, denke ich. Das war in Ordnung. Ja, für das Startgetümmel, ich habe widersprüchliche Kommentare und Interpretationen gelesen. Die einen sagen, er hat sich da völlig hirnlos in ein Duell reingezwängt, wo es gar nichts für ihn zu holen gab. Automotor und Sport, also Michael Schmidt, Koryphäe 3000 hier, er sagt eher, dass der Sainz den Lawson da abgeschossen hat in der ersten Kurve. Eigentlich hat sich Lawson gut positioniert, also die Meinungen gehen da weit auseinander. Ich würde es einfach als 50-50 Rennunfall kategorisieren, der da am Start passieren kann. Ganz einfache Geschichte. Schade, dass dem Lawson da das Auto eben kaputt gegangen ist. Eigentlich müsste ihm noch einen Bonuspunkt geben dafür, dass er die beiden Streckenposten nicht umgefahren hat. Das ist nicht zuletzt seiner Reaktionsfähigkeit zu verdanken. Es hätte schlimmer ausgehen können. Das haben wir übrigens in unseren Highlights schon deutlich besprochen, die ganze Geschichte. Was es damit auf sich hat, wenn ihr es nicht gehört habt, klickt da mal rein. Dann erfahrt ihr es auf jeden Fall. Ja, aber insgesamt die Racing Bulls, da muss mehr kommen, wenn sie sich denn da behaupten wollen in der Konstrukteurswertung. Ich denke, Haas Sauber und auch Aston Martin können noch was zeigen auf den letzten Strecken, die da noch kommen. Mal sehen.
Ja, also dann packe ich mal meine Punkte auf den Tisch. Lawson kriegt von mir auch 5 und Hadjar kriegt von mir auch 7 und ein bisschen was ergänze ich noch. Ich habe mir auch mehrfach nochmal die Szene angeschaut aus der Helikopterperspektive mit Lawson und Sainz. Wir haben einen, Grüße gehen raus an Asamat19, der hat uns auch einen Kommentar letztens geschrieben, zu eben unter anderem auch dieser Szene. Also ich greife mir jetzt mal das raus.
Und ganz kurz, ich glaube nicht, dass einer von uns den Liam Lawson in den A-Tier gewählt hat.
Ich habe mal
Folge,
geschaut,
oder?
Aber er hat, ich zitiere jetzt mal für den Kontext, er hat geschaut, ja. Euer A-Rated-Fahrer Lawson hat wieder einmal bewiesen, dass er nur Rennintelligenz und keine Racecraft hat. Seine Racecraft ist die schlechteste im ganzen Grid. Wieso hält er in letzter Sekunde außen in Kurve 1 rein, wo 2 Autos vor ihm sind? Er hätte damit rechnen müssen, dass die beiden sich noch bewegen. Also, ich habe mal bei mir zumindest reingeschaut. Also, ich habe auf jeden Fall ein B reingewählt. Ich weiß es gerade bei Dave.
Auch bei mir.
Ist aber auch gar nicht so wichtig. Was wichtiger ist, ich gebe dir, lieber Asamat, auch recht, dass zumindest in der Szene seine Racecraft nicht die beste war. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die schlechteste im ganzen Grid ist, aber auf jeden Fall nicht gut, wie er da ausgeschaut hat. Fakt ist, dass Sainz vor sich keine Möglichkeit hatte, großartig was anderes zu machen, außer nach links rauszufahren. Und Lawson, der ist dann im Prinzip davon ausgegangen, dass Sainz einfach praktisch geradeaus weiterfährt. Was da nicht passiert ist, der hat sich dann sozusagen Richtung Gras verabschiedet und ist dann eben in Lawson reingefahren. Der hätte aus meiner Sicht eigentlich, wenn er ein bisschen wacher gewesen wäre, genug Zeit gehabt. Formel 1 war mir unfassbar gute Reflexe, das zu antizipieren oder halt zumindest zu reagieren. Und hätte da sicherlich eine Kollision in an einem besseren Tag vermeiden können. Da bin ich fest davon überzeugt. Deswegen hat es auf jeden Fall auch nicht reingespielt irgendwie, um seine Punkte da bei mir weiter nach oben zu schrauben. Und der Quali eben dann auch nur 15. 6 Plätze hinter Hadjar. Spricht jetzt nicht alles für ihn, ja. Also hätte durchaus besser laufen können. Auf der anderen Seite muss ich sagen, er wäre... Also er hat ja auch keine Strafe dafür bekommen, ne? Also es ist halt ein Racing-Incident gewesen.
Sag ich doch.
Genau, also dementsprechend will ich es jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber er hat tatsächlich nicht gut genau ausgeschaut. Ich glaube, er wäre derjenige, der es hätte vermeiden können. Also von den 3 Autos, die da beteiligt waren. Ja, so viel dazu. Isaac Hadjar vielleicht
Grüße,
noch.
Liebe Grüße, Asamat. Dankeschön auf jeden Fall.
Ja, danke auf jeden Fall auch. Und auch danke, weil er noch gemeint hat, er macht weiter so. Ihr seid mein Lieblingspodcast. Wir freuen uns. Wir haben auch immer wieder... Wir antworten ja auch auf jeden eurer Kommentare und freuen uns auch auf, um jeden. Und auch da gehen wir auch gerne noch in Diskussionen. Zum Zeitpunkt, jetzt haben wir noch nicht geantwortet, machen wir nach dem Videoaufnahmen hier dann auch direkt. Und damit noch den ein oder anderen Satz zu Isaac Hadjar. Der hat, ich glaube, in Turn 6 in der ersten Runde auch so ein kleines Manöver gehabt, einen Fehler gemacht, hat ein paar Plätze verloren, hat er auch selber gesagt und hat auch selber gesagt, das hat unser Rennen ziemlich kompromittiert und das ist der springende Punkt bei ihm. ich glaube, das hat ihn tatsächlich die Punkte gekostet. Ne? Er hat ja auf Platz 9 sein Rennen gestartet, dann diesen Fehler gemacht, musste dann auch noch Tsunoda und Bortolito und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Alex Albon auch noch passieren lassen. Alles keine guten Voraussetzungen. Die sind ja dann auch teilweise, muss man ganz schauen, Albon auf jeden Fall hinter ihm ins Ziel gekommen. Nee, sogar vor ihm einen. Ja, dass ich da keinen Quatsch erzähle. Also, das war schon für ihn rennentscheidend und das hätte er besser machen können. Ich kann ihm da jetzt aber auch nicht weniger als 7 geben, weil er deutlich besser insgesamt den Job gemacht hat als Lawson und weil er in der Quali schon gezeigt hat, dass er auch weiterhin eigentlich in Form ist. Ja. Auch wenn es jetzt die letzten Rennen nicht alles so super ausgeschaut hat. So, aber jetzt ist Halbzeit und damit Zeit für unser Quiz im Kreisfragen. Es steht 10 Punkte für mich und 11 Punkte für Dave bei noch 4 ausstehenden Rennen. Dann schauen wir mal, ob ich Gleichstand erzielen kann oder ob Dave wieder davonzieht, ob es bei dem Abstand von einem Pünktchen bleibt bei einer neuen und frischen Runde. Ja, Dave, und ich weiß nicht, du hast, glaube ich, das letzte Mal nicht richtig beantwortet. Ich schon, deswegen lasse ich dir heute... Deswegen lasse ich dir heute den Vortritt. Wer soll denn die erste Frage stellen?
Stell doch gerne. Stell du mir mal, dann kann ich mal gucken. Ansonsten kriege ich schlotternde Knie. Wenn du dann aufgeholt hast, dann muss ich wieder nachziehen.
Der Druck wird stärker jetzt, ja.
Druck wird stärker. Ja, ich mache den Piastri und
berechne ein bisschen. Ich habe dieses Mal eine vergleichsweise leichte Frage für dich.
Dann schauen wir mal.
Ja, Max Verstappen ist ja nicht Zweiter geworden, sondern Dritter hinter Charles Leclerc auf P2 und Lando Norris auf Platz 1. Damit hat er rein statistisch etwas geschafft, was jetzt die All-Time-Podiumsliste durcheinander gebracht hat. Was ist das gewesen?
Max Verstappen oder Charles Leclerc?
Max Verstappen.
Max Verstappen hat das geschafft, was die All-Time-Podiumsliste durcheinander bringt.
Ja, sehr signifikant sogar.
Sehr signifikant sogar. Ja, Wahnsinn. Das ist eine Statistik, die ist mir jetzt nicht über den Weg gelaufen, die Tage. Deswegen bin ich komplett aufgeschmissen.
Ich glaube, du kannst es dir wahrscheinlich herleiten.
Ich versuch's mal. Naja, wahrscheinlich hat er in irgendeiner Form irgendwen verdrängt in einer Statistik mit den meisten dritten Plätzen. Das könnte ich mir jetzt herleiten, aber sonst, ich habe keine Ahnung.
Ich gebe dir einen Mini-Tipp, du bist nah dran.
Ich bin nah dran. Um Gottes Willen, werde ich gleich wieder heiser hier. Hat er vielleicht genauso viele dritte Plätze in seiner Karriere erreicht wie Lewis Hamilton? Ich habe keine Ahnung.
Nee, ich gebe dir noch eine Chance.
Oh je. Oder er hat auf... Nee, ist ja auch Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Löse es auf, sonst dauert das ja noch ewig. 0,0 Plan. Erleuchte mich.
Na gut, es geht darum, also nicht um dritte Plätze, obwohl er Dritter geworden ist, sondern um Podiumsplätze. Mhm. Und damit ist er jetzt in der All-Time-Liste weiterhin hinter Lewis Hamilton mit 202 Podestplätzen. Da kommt so schnell, glaube ich, erstmal keiner hin. Platz 2 belegt Michael Schumacher mit 155 und bis vor kurzem eben Sebastian Vettel mit 122. Aber Max Verstappen hat jetzt sein 123.
I see.
Und dementsprechend ist der jetzt da auf Platz 3 alleine. Vorher war das zusammen mit Sebastian Vettel, jetzt ist er der alleinige Dritte. Und er ist ja noch nicht so alt, ne? Also da kommen, glaube ich, noch ein paar dazu. Wahrscheinlich auch schon diese Saison. Das wäre das Geldes Lösung gewesen.
Verstehe.
Habe ich auch nur gewusst, weil es bei Sky Deutschland endlich hat es mal was gebracht, das Sky-Abo zu abonnieren. Die haben mir ein Pünktchen jetzt sozusagen, habe ich hier dadurch abgeluchst. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Hätte ich auch mal lieber auf Sky Deutschland geschaut. Ja, hättet ihr es denn gewusst.
Sätze, die Dave nicht oft sagt. Ja.
Sagt es uns gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser gemacht hättet als ich in dem Fall. Wahrscheinlich ja, irgendwie bin ich jetzt aber nicht drauf gekommen. Schade. Aber gut, dann kannst du jetzt gleich ziehen. Ja, ja, da kannst du jetzt tatsächlich gleich ziehen. Ich habe eine schöne Frage für dich, die hat mit Olli Bärmann zu tun. Der hat nämlich bekanntermaßen jetzt den Haas auf Platz 4 gestellt in Mexiko. Wir haben es ja gerade schon gebührend gefeiert und gelobt. Das ist tatsächlich die beste Platzierung für einen Haas ever. Aber die hat jemand anders, wann anders, auch schon mal erreicht. Also er hat den teaminternen Rekord, was die Platzierung angeht, sozusagen eingestellt. Ich wüsste natürlich von dir, wer und wann ist schon mal in einem Haas Vierter geworden? Da reicht mir auch das Jahr im Zweifelsfall. Wenn du noch das Rennen dazu weißt, wäre es natürlich extra gut.
Da muss ich jetzt wirklich raten. Da muss ich jetzt wirklich raten. Ich überlege gerade, ob das in der Hülkenberg-Magnussen-Phase war. Aber da ich es wirklich nicht weiß. Also es kann sein, dass ich da komplett daneben liege, aber irgendwas sagt mir, dass es tatsächlich... Kevin Magnussen?
Nope. Nope, leider nein.
Wer war es? Sag's mir.
Es wäre der andere der Langzeit-Haas-Piloten gewesen. Es war Romain Grosjean tatsächlich. 2018 schon in Österreich, beim Österreich Grand Prix. Ist er mal Vierter geworden.
Der Phoenix.
2018 war sowieso eines der besten Haas-Jahre überhaupt. Sie kamen ja da ziemlich forsch in die Formel 1 und sind dann ein, zwei, drei Jahre lang wirklich sehr gut mitgefahren, haben sich da nach vorne gearbeitet und dann hat ihnen das den anderen Teams nicht so gut gefallen. Dann hat man ein bisschen strengere Regeln mehr oder weniger provoziert, damit Haas nicht so viele Teile von Ferrari übernehmen kann und so weiter. Das wurde da einfach strenger reguliert. Seitdem sind sie wieder ein bisschen mehr zurückgefallen, seitdem sie selbst entwickeln müssen oder mehr selbst entwickeln müssen. Aber 2018 war ein sehr gutes Jahr für Haas. Und wie gesagt, Grosjean hat da einen vierten Platz geholt in Österreich. Das wäre dein Punkt gewesen. Aber ihr habt es vielleicht gewusst, wahrscheinlich schon. Nullrunde, das haben wir auch nicht so oft, dass wir beide mal nichts wissen.
Vielleicht cool. Ja hier, also schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, damit soll es das gewesen sein mit einer neuen Episode. Und wir machen weiter mit der zweiten Hälfte der Fahrernoten und geben Gas mit. Wer ist dran? Ich muss hier erstmal wieder rumscrollen. Da bin ich. So, also kann ja nur Williams sein. Ist es auch 111 Punkte. Keiner dazugekommen übrigens an dem Wochenende. Eigentlich sind sie ja wirklich regelmäßiger Punktekandidat. Sonst hätten sie auch nicht so viele auf dem Konto. Alex Albon, Quali, Platz 17, Rennen, Platz 12. Carlos Sainz, sein frischer Teamkollege seit dieser Saison, war drauf und dran, das zu pulverisieren. Quali siebter, also 10 Plätze besser und im Rennen dann aber ausgeschieden mit einem Riesenblumenstrauß, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, an Problemen, die er da im Laufe des Wochenendes angesammelt hat.
Ja,
ich
ist so.
Ich gebe Alex Albon 4 von 10 Punkten und Carlos Sainz 7 von 10 Punkten. Begründung, also bei Alex Albon ist im Quali ja nicht wirklich viel zusammengelaufen. Im Rennen hat er sich dann okay regeneriert, hat aber auch eine sehr unglückliche Strategie gewählt. Wie gesagt, der einzige von zwei Fahrern auf hart gestartet, dann 41 Runden damit gefahren. Er hat selber auch gesagt, im Rennen hat man eigentlich Gelegenheit genug gehabt zu merken, dass das eigentlich keine fruchtbare Strategie sein kann. Hat es aber dann irgendwie stur weiter runtergespult in der Hoffnung, dass eben irgendwas noch passiert. Ist nicht so gewesen. Runde 41 dann auf frische Softs dann gewechselt und mehr als dann eben dieser besagte P12 war da nicht drin. Vor ihm halt Tsunoda und Bortoleto. Von der Pace wäre sicherlich einiges mehr drin gewesen. Also er hatte sich wirklich verzockt. Im Rennen selber hat er es aber eigentlich schon ganz gut gemacht. Trotzdem gebe ich ihm da nicht mehr als 4 Punkte aufgrund eben der Quali. Und Carlos Sainz, dem gebe ich tatsächlich 7 von 10. Ich hätte ihm, ist ein bisschen komplex jetzt bei ihm, ich hätte ihm vielleicht sogar 8 oder 9 von 10 wahrscheinlich nicht, aber 8 von 10 gegeben, wenn er sich am Ende nicht noch rausgedreht hätte. Das war im Grunde schon sein eigener Fehler. Alles andere davor, also diese zwei Pitch-Strafen, die er hatte, also einmal war es eine Zeitstrafe, einmal eine Durchfahrtsstrafe, da hat er nichts dafür gekonnt. Denn bei dem Kontakt mit Liam Lawson in Kurve 1, da sind in den Felgen die Sensoren so beschädigt worden, dass es eben keine Rückmeldung mehr gab, wie schnell er dann in der Pitlane unterwegs war. Das heißt, er ist da im Blindflug dann durch und das kannst du dann auch nicht mehr fühlen. Selbst ein Formel-1-Fahrer hätte natürlich die Alternative gehabt, da einfach durchzukriechen und dann endlos viele Sekunden zu verlieren. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, lieber probier es jetzt einfach mal und wenn ich scheitere, dann schaue ich mal, was ich für eine Strafe bekomme, ist vielleicht am Ende schlauer. Sei es wie es sei, war alles sehr, sehr unglücklich. kein gutes Wochenende, aber von der Pace her sicherlich was, wo man doch optimistisch weiterschauen kann auf die nächsten paar Rennen, die dann eben noch ausstehen. Auch vor dem Hintergrund, dass man ja auch vor der Saison, ich sag's immer wieder gerne, bei Williams gesagt hat, wir werden unseren Fokus so schnell wie möglich auf 2026 legen. Und weiterhin sind sie sehr gut dabei. Also die gesammelte Konkurrenz, die ihnen da eigentlich noch sozusagen auf den Fersen ist, namentlich Racing Bulls, Aston Martin, Haas und Sauber mit Abstrichen, die rechnerisch sie noch einholen könnten, werden es wahrscheinlich nicht machen können. Und die haben eigentlich mehr Bein gesteckt in die ganze Entwicklung dieses Jahr. Mhm. Also man macht vieles richtig in Grove.
Ja, scheint so. Yeah, ne? Make Williams great again, ich sag's immer wieder. Schön, ist echt spannend. Und die vier Verfolger, die du gerade genannt hast, die wechseln sich da irgendwie immer ab. Ne? Es gibt da nicht einen, der dann irgendwie im Zweifelsfall den Punkte wegnimmt. In diesem Fall war es jetzt Haas. Dann hat Aston Martin mal ein gutes Wochenende, mal der Sauber, die Racing Bulls punktuell. Also schwierig, hart umkämpftes Mittelfeld auf jeden Fall in der Formel 1. Aber das ist auch schön daran. Meine Punkte für die zwei Kameraden lauten ebenso wie du, 4 für Albon. Aber bei Sainz sind wir sich ganz einig, dem gebe ich nur 5 Punkte für dieses Wochenende. Auf der Habenseite bei Sainz steht natürlich das Qualifying, ja, ins Q3 geschafft, P7, großartige Leistung. Aber im Rennen, Pleiten, Pech und Pannen. Ne? Er konnte nicht für alles was dafür, aber ja, für vieles irgendwie schon. Es war jetzt nicht die Rückkehr des Rambo-Sainz, so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber er hat sich da wieder deutlich schwerer getan als in den letzten Rennen. Das Drama bahnte sich ja schon so ein bisschen an. Ne? Er hat sich ja in Austin dann schon eine Strafe eingefangen, die jetzt für Mexiko dann eben Folgen hatte. Er hat sich ja auf 7 qualifiziert.
Das
gestartet
richtig,
ist er dann aber von P12, ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Ja.
Die Platzierung, die wir euch hier durchgeben, das ist das Endklassement vom Qualifying. Das ist nicht immer deckungsgleich mit der Startliste. Und in dem Fall wurde die Strafe natürlich nach dem Qualifying draufgerechnet bei Sainz. Also liest sich jetzt auch besser, als es ist. Also er musste dann mitten im Feld starten, hat sich dann mit Liam Lawson da eben angelegt, Auto kaputt. Und in der Boxengasse hat er auch durchgefunkt beim ersten Stopp, dass das Auto hüpft. Und das hat man auch deutlich gesehen. Es hat so beschleunigt und wieder gebremst und hin und her ganz schnell. Ich glaube, der Pit-Limiter war einfach kaputt, der hat irgendwie einen Schaden. Ich weiß nicht, ob er wirklich versucht hat, dann selber irgendwie die Geschwindigkeit zu erraten. Das hätte man ja zur Not vielleicht noch machen können, spätestens beim zweiten Stopp dann mittels Drehzahl oder so, aber ja, sei es drum. Also es lief eine ganze Menge schief auf jeden Fall und der Dreher da am Ende, dass er dann als Williams-Pilot übrigens dann wieder ein spannendes Finish verhindert hat, weil dann die VSC-Phase ausgerufen wurde. Das hat irgendwie ins Bild gepasst, ja, und viele haben da schon gemeint, Williams-Pilot, kurz vor Ende nochmal ein Safety-Car, da hatten wir doch mal was in Abu Dhabi 21, nämlich damals Nicolas Latifi. Aber darum soll es gar nicht gehen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gebrauchtes Wochenende für Carlos Sainz. Und auch Alex Albon kommt seit einigen Rennen nicht mehr so wirklich in Tritt. Ja, da hat irgendwie die Seuche an den Hacken, habe ich das Gefühl. Immer läuft irgendwas schief. Dann ist er im Qualifying weit hinten. Dann probiert er jetzt hier in Mexiko irgendeine Strategie, die nicht funktionieren kann. Also es wird auf jeden Fall schon Zeit, dass die beiden sich auch dann wieder ein bisschen berappen. Carlos Sainz hat jetzt eine starke Phase, aber seit 2 Rennen schwächelt auch er ein bisschen. Wenn sie denn so weitermachen bis Saisonende, kann vielleicht auch noch jemand aufholen. Das wäre schade, weil eigentlich hätten sie es verdient, Best of the Rest zu werden, glaube ich, über die Saison hinweg. Haben sie bisweilen echt sehr gute Leistung gezeigt. Also Ärmel hochkrempeln, Freunde. 4 Rennwochenenden sind es noch. Zeigt mal, was ihr könnt.
Ja, und gezeigt, was Red Bull kann. Das hat vor allem Max Verstappen wieder mal. 346 Punkte haben die inzwischen auf dem Konto. Yuki Tsunoda hat nicht gepunktet. Das heißt, Max Verstappen mit seinem Platz 3 hat da dann eben die kompletten Punkte rausgeholt in Mexiko. Er ist 5. geworden im Qualifying und 3. im Rennen. Yuki Tsunoda ist 11. in der Quali geworden und auch 11. im Rennen. Yuki Tsunoda ist mit 9 Medium-Reifen gestartet in Runde 36, dann auf neue Softs. Verstappen hat eine Runde länger auf Medium-Reifen verbracht und ist auf gebrauchte Softs umgestiegen. Also eigentlich beide auf der gleichen Strategie. Ich sag erstmal die Punkte. So, also ich gebe 9 Punkte für Verstappen und 7 für Yuki Tsunoda. Ich bin der Meinung, Verstappen hat wieder mal das Maximum rausgeholt, hat hinten raus Charles Leclerc fast noch bekommen, ohne das Virtual Safety Car, das auch zu Recht rausgegangen ist. Das hatten wir jetzt gar nicht mal noch so großartig thematisiert, hatten wir schon in den Highlights. hätte ihn wahrscheinlich zumindest mal sehr, sehr stark attackieren können, den guten Leclerc. So ist es nicht dazu gekommen. Aber ändert ja nichts daran, dass er einen Monster ersten Stint auch gefahren ist, alleine schon eben mit den Mediums. Während alle anderen auf Soft waren, hat er das gut gemanagt und dann eben später mit den gebrauchten Softs, dann ist er auf die Aufholjagd gegangen. Und auch da, ne, es war ja ziemlich genau zur Halbzeit des Rennens dann mit gebrauchten Softs dann bis hinten dann den Leclerc dann, der seinerseits ja auf Medium dann zu dem Zeitpunkt war, dann bis zum Schluss unter Druck setzen zu können. Schon eine reife Leistung und man darf auch nicht vergessen, der Red Bull, zumindest im Vergleich zum McLaren, war absolut im Niemandsland, denn die Kühlung bei McLaren, die funktioniert deutlich besser. Da haben sie Anfang der Saison auch extra darauf verwiesen bei McLaren, dass sie da sehr stolz drauf sind. Es hat sich jetzt hier gezeigt, da ist Herr Norris dann Kreise gefahren um die anderen ja fast schon. Piastri konnte es nicht so extrahieren, ja, und Max Verstappen. Der hat den Red Bull dann deutlich besser ausschauen lassen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Yuki Tsunoda nicht so weit entfernt war. Laurent Mekies, der hat gesagt, dass Yuki Tsunoda vor allem in Q2 ja darauf hingewiesen, nur 2 Zehntel hinter Max Verstappen war. Also das war jetzt nicht so schlecht, auch wenn es eine der kürzesten Strecken, die zweitkürzeste von der Rundzeit im ganzen Kalender ist. Nichtsdestotrotz gebe ich Yuki 7 Punkte oder vielleicht auch gerade deswegen. Er war vergleichsweise nah an Max Verstappen dran, trotzdem weit genug, dass es eben schon so 1,5 Level Unterschied weiterhin sind. Definitiv auch in Mexiko. Yuki Tsunoda selber hat sich dann ziemlich geärgert, dass man da so Punkte weggeschmissen hat. Er hat selber gesagt, vielleicht wäre Platz 7 sogar drinnen gewesen. Man hat sich dann aber seiner Meinung nach eben verzockt und das hat auch Laurent Mekies dann gesagt, tatsächlich. Er hat gesagt, oder Yuki Tsunoda erstmal, leider endete der heutige Tag für mich in Frustration. Es gab eine echte Gelegenheit, gute Punkte für das Team zu holen, aber wir hatten Pech mit dem langen Boxenstopp. Das war eben auch ein Problem, das bei Yuki aufgetreten ist, der eine vielversprechende Strategie für uns unterbrochen hat, aber das ist Racing und das passiert. Also er steht weiterhin unter Druck, vor allem weil er ja auch im Freitagstraining schlechter ausgeschaut hat als sein Rookie-Kollege Arvin Lindblad.
Oh ja.
Das kann man jetzt, sollte man nicht überinterpretieren, aber es sieht natürlich nie gut aus, ne? Wenn du da eh schon unter Beobachtung stehst, dann kommt da der Rookie, macht da sein Training und ist schneller als du. Also Karl Schumacher hat auch irgendwie gesagt, also wenn man da irgendwie jetzt vom Benzinload her irgendwie den Lindblad da besser hat dastehen lassen sollte im Vergleich zu Yuki und der dadurch schneller war, wäre das auch nicht so toll gewesen, weil das macht man eigentlich nicht. Also es ging in Anführungsstrichen wahrscheinlich schon mit rechten Dingen zu. Trotzdem, also sieht nicht gut aus intern bei Red Bull, wird man wissen, woran es liegt. Mal schauen. Insgesamt kann man aber sagen, dass Yuki Tsunoda jetzt regelmäßig eigentlich Punkte nach Hause bringt. Das ist deutlich besser sozusagen als alles, was vor Monster passiert ist. Und seitdem kommt er wirklich halbwegs in Tritt. Ist halt jetzt strategisch so ein bisschen darum gebracht worden. Könnte aber vielleicht noch hinten raus dann reichen, um sein Cockpit nächstes Jahr doch noch zu bekommen. Laurent Mekies ist ja dann schon sehr optimistisch, was das angeht. Er haut ihn ja nicht in die Tonne. Ne? Also das heißt, Hoffnung ist noch da. Und was man auch sagen muss, er hat ja dann auch sehr gut noch Piastri aufgehalten, der liebe Tsunoda. Auch jetzt nicht so schlecht gewesen.
Ja, naja. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders heute. Und bevor wir diskutieren, meine Punkte, die lauten 8 Punkte für Max Verstappen nur. Und Yuki Tsunoda kriegt von mir 6 Punkte. Du hast schon viele Dinge jetzt angesprochen bei Yuki Tsunoda, die so ein bisschen für ihn sprechen und für seine Leistung. Aber ich habe auch einiges dagegen gesehen.
Na klar.
Die Geschichte mit Arvid Lindblad tatsächlich ist eins davon. Am Wochenende, dass er sich im Qualifying nur 2 Zehntel dahinter Verstappen angestellt hat, ist auch noch gut. Ja, so weit, so gut. Aber im Rennen fand ich ihn tatsächlich nicht so berauschend. Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, zu einem Zeitpunkt des Rennens war er echt so eine fahrende Schikane, wie ich sonst immer beim Kartfahren. Ja, und wurde da einfach mehr oder weniger von allen möglichen Leuten überholt. Eben auch Piastri, glaube ich, war da dabei und noch 2, 3 andere. Ohne jegliche Gegenwehr, konnte nichts machen. Ich glaube, das muss gegen Ende seines ersten Stints gewesen sein. Da waren die Mediums dann durch. Nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube aber schon. Und wenn, dann hat Max Verstappen es natürlich deutlich besser gemanagt, seinen ersten Stint und seine Reifen. Das muss man halt auch hinkriegen, ja. Dass dann der Boxenstopp blöd läuft für Tsunoda, ist natürlich, ja, persönliches Pech. Kann halt immer mal wieder passieren, dass er dann ausgerechnet deswegen nur Elfter wird und keinen Punkt holt. Ist auch Pech, sieht halt blöd aus, aber es ist am Ende des Tages dann auch immer so ein bisschen eine Aneinanderreihung von Dingen, die man da selber sich irgendwie ja, besorgt hat an Problemen. Ja. Also ich tue mir echt schwer, damit irgendwie viele positive Seiten oder viele positive Dinge zu finden, die ich dann auch positiv bewerten kann, sagen wir es mal so. Das Einzige, der Hoffnungsschimmer ist da. Helmut Marko hat zurückgerudert und gesagt, die Fahrerentscheidung, die er eigentlich für nach Mexiko angekündigt hat, wird jetzt rausgeschoben auf das Ende der Saison. Man will sich bei Red Bull und generell im ganzen Konstrukt jetzt voll auf den WM-Kampf konzentrieren mit Max Verstappen und da alle Energie reinstecken. Also klingt, als hätte Yuki Tsunoda vielleicht noch eine kleine Geigenfrist, um sich da nochmal zu beweisen. Bin mir nicht sicher, ob es reicht, ehrlich gesagt, aber ja, schauen wir mal. 6 Punkte von mir für dieses Wochenende in Mexiko fand ich nur leicht überdurchschnittlich in dem Fall. Max Verstappen, da habe ich mir schwer getan. Ne? Mhm. Man könnte sehr gute Argumente finden, auch deutlich mehr und deutlich weniger Punkte zu geben, finde ich. Er ist gut gefahren. Ne? Gerade der zweite Stint, wo er dann mehr oder weniger ja, frei fahren konnte auf den Softs und dann wirklich Leclerc gejagt hat. Das war einmal mehr wirklich beeindruckend. Er hat den Leclerc dann wirklich eingeholt, aufgeholt mit großen Schritten. Und just als es dann zum Zweikampf gekommen wäre, kam das VSC. Das war ein bisschen blöd. Aber andererseits, finde ich, hätte er den zweiten Platz auch nicht verdient an diesem Tag. Er hatte nämlich wahnsinnig viel Glück. Ja? Angefangen von Kurve 1, wo er halb auf dem Randstein angebremst hat. Das haben wir auch in den Highlights ausführlich schon besprochen. Da hätte er in der Mauer landen können. Dann ist er durchs Gras gefahren, direkt in der ersten Kurve. Auch da ist er der Streckenbegrenzung außen verdächtig nahe gekommen. Mhm. Das hätte auch schief gehen können. Traue ich ihm alles zu, dass er das vielleicht noch unter Kontrolle hatte, aber trotzdem Glück gehabt, dass er da nicht von den Rennkommissaren einer Strafe belegt wurde. Er hat de facto durch seinen Ausritt keinen Platz verloren. Er ist trotzdem Vierter geblieben. Ja, nach ein paar Kurven hat er Hamilton noch vorbeigelassen. Eigentlich, wenn man die Strecke verlässt, ne? Ich weiß
nicht. Er hat aber auch keinen gewonnen, ne? Also er war deutlich vor Russell
auch schon
davor, aber
das,
ja.
Das ist halt der Punkt, ne? Da geht es aber um diesen Vorteil, den man sich da verschafft, diesen nachhaltigen Vorteil. Und ich glaube, obwohl man die erste Kurve nicht kriegt und sich da so verbremst und dann verliert man keinen Platz. Ich glaube, das ist trotzdem ein Vorteil, den er da hatte. Das haben ja auch dann nicht nur George Russell, sondern mittlerweile auch Fernando Alonso öffentlich kritisiert. Ne? Und Alonso dann wieder ganz auf seine Samurai-Art hat gesagt, so, das war jetzt das zweite Rennen, wo die Rennkommissare in der ersten Kurve aber mal ganz, ganz deutlich so weggeschaut haben. In vielerlei Hinsicht, das merkt er sich jetzt und er wird es beim nächsten Mal dann wahrscheinlich versuchen, zu seinen Gunsten auszunutzen.
Der macht es auch,
versteh
ne? Das kennen wir von ihm.
Verstehe ich. Also, ich verstehe da jeden Frust, den man da haben kann. Also da hatte Max Verstappen auf jeden Fall schon Glück im Duell dann mit Lewis Hamilton ein bisschen später, ganz genauso. Mhm. Also ich glaube, er wird sehr, sehr froh sein und er hat sich ja nach dem Rennen auch schon sehr demütig gezeigt, auch was das VSC angeht, war er ganz entspannt. Ich glaube, er weiß, dass der dritte Platz, den er geholt hat, ohnehin ein bisschen schmeichelhaft war. Vom Tempo her wäre es absolut drin gewesen. Die Strategie, die Red Bull da bei beiden Piloten gewählt hat, war einigermaßen gewagt, aber sie ist grundsätzlich aufgegangen. Aber ich glaube, Max Verstappen kann wirklich, wirklich vom Glück sagen, dass er da nicht mindestens eine, vielleicht sogar mehrere Strafen kassiert hätte. Er war schon wieder sehr, sehr nah am Rambo und Rage Verstappen, den wir ja nicht so gerne mögen. Deswegen tatsächlich gibt es ein bisschen Punktabzug bei mir heute.
Tja, dann sind wir bei Mercedes, da war der Rambo und Rage Russell unterwegs dieses Mal.
Ja, über die müssen wir jetzt noch reden.
Über die müssen wir auf jeden Fall jetzt reden, weil wir es in den Highlights nicht gemacht haben, obwohl wir es auf dem Thumb hatten. So, jetzt dementsprechend dafür der Raum. 355 Punkte hat Mercedes, damit 9 Punkte mehr als Red Bull. Beide haben gepunktet, anders als bei Red Bull. George Russell Vierter in der Quali, Siebter im Rennen. Entschuldigung.
Huiuiui, da geht dir gleich die Puste aus.
Kimi Antonelli, Sechster in der Quali und Sechster im Rennen. Ich gebe beiden 8 Punkte. Also einfache Erklärung, Antonelli war ein bisschen weiter hinten in der Quali und im Rennen dann vor Russell. Komplexere Erklärung folgt jetzt. Grundsätzlich muss man sagen, wie du es auch am Anfang gesagt hast, Andrea Kimi Antonelli war wirklich stark dieses Wochenende. Konnte da jetzt nicht große Unterschiede erkennen im Vergleich zu Russell, wenn man es mal irgendwie auf die ganze Geschichte dann mal mittelt. Und er hatte ja dann zwischendurch den sehr, sehr aufgebrachten Russell im Nacken, der dann sehr wütend mehrfach ans Team dann gefunkt hatte. So, ja, ich habe am Anfang, ja, ich bin ein bisschen schneller, ne? Also dieses typische Anklopfen und dann so, ja, was machen wir denn hier eigentlich für einen Quatsch, ne? So sinngemäß. Hinter uns kommt der Piastri, vor uns, ich glaube, da war es der Bearman, glaube ich, ne?
Ja,
zu dem Zeitpunkt.
Genau, auf den wollte er losgelassen werden.
Genau. Hat er mit den Hufen
George Russell hat. Sehr untypisch hat er da wirklich Worte verwendet, die ich ihm so gar nicht zugetraut hätte. Ne? Er ist ja sonst immer der charmante, smarte British Gentleman, aber da
war
wurde einiges
wütend.
Weggepiept diesmal.
Naja, sehr vieles, ja, und auch mehrfach. Ja, ja. Das war nicht nur ein oder zwei Funksprüche, da hat das seinem Team schon richtig gegeben. Und irgendwann haben sie dann gesagt, naja, okay, dann machen wir halt den Position Swap und dann durfte er, und dann hat er auch erstmal richtig losgelegt. Um kurz darauf wieder zu verpuffen. Wir hatten das ja vor vielen Rennen mal mit Hamilton und Leclerc.
Ja.
Auch da hat Hamilton ähnliche Worte gewählt. Nicht ganz so drastisch wie jetzt Russell, aber auch sehr erbost in dem Moment gewesen. Hat gesagt, naja, hier, macht doch eine Teepause, während ihr jetzt drüber nachdenkt. So, ne? Es war etwas drastischer diesmal bei Russell, aber das Ergebnis war ähnlich. Er hat es dann eben nicht geschafft, vorbeizukommen. Beide mussten dann Piastri vorbeilassen und im Endeffekt hat dann das Team dann auch wieder gesagt, wisst ihr was, jetzt wird zurückgeswappt, hat auch Russell zwischen seinen Schimpftiraden dann auch tatsächlich direkt angeboten. Ne? Also falls ich es nicht schaffe, dann habe ich auch kein Problem damit, hat er gesagt, dann die Position an Kimi wieder zurückzugeben. Lustigerweise hat Antonelli, bevor das passiert ist, dann auch selber nochmal gesagt, so, ja, was ist denn jetzt eigentlich, ne? Kriege ich jetzt die Position wieder, jetzt, oder?
Ja, genau. Super geil. Das
also,
fand ich richtig cool.
Man merkt, also die beiden verstehen sich ja, ne? So ist es nicht, aber man merkt, da ist Feuer dahinter und das ist ja schön. Es ist nicht so eine, sag ich mal, komplett Wohlfühl-Atmosphäre, wie jetzt zum Beispiel bei Alfa Romeo, ne? Wie sie noch so hießen, beziehungsweise sie hießen ja schon Kicksauber, als die letzte Saison mit Bottas und Guanyu Zhou war.
Jordan.
Genau, die waren ja so eitel Sonnenschein, da gab es ja nie Stress irgendwie so in der Richtung. Das ist jetzt hier ein bisschen anders und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ne? Also von beiden Seiten, da merkst du, die wollen, da merkst du, da ist Drive dahinter und das ganze Team will auch. Und das sind eigentlich gute Zeichen. Ich bin sehr gespannt, wie die beiden performen werden, falls der Mercedes dann wirklich was kann nächste Saison, im Sinne von wirklich regelmäßig um Siege mitfahren. Dann sehe ich nämlich beide auch so ein bisschen vielleicht wie schwacher Vergleich vielleicht, aber so ein bisschen wie Damon Hill und Jacques Villeneuve damals, als die zum ersten Mal miteinander gefahren sind, weil ich sehe Kimi Antonelli schon als durchaus eine Gefahr potenziell für George Russell. Falls der jetzt im nächsten Jahr nochmal einen Sprung machen sollte, der gute Antonelli, dann darf sich der Russell ein bisschen wärmer anziehen. Ne? Also wahnsinnig weit ist er auf manchen Strecken nämlich nicht hinter ihm.
Das stimmt, das stimmt. Ja, gesunde Rivalität herrscht da bei Mercedes auf jeden Fall. Das imponiert mir durchaus auch, finde ich sehr angenehm. Und wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ne, Antonelli ist auch einer dieser Rookies, die jetzt mittlerweile oder in seinem Fall jetzt eher punktuell auf dem Niveau von Russell fahren. Das liegt aber weniger an Antonelli und seiner persönlichen Entwicklung, sondern einfach daran, dass George Russell so eine krasse Maschine ist. Mhm. Also Antonelli hat definitiv den stärksten Teamkollegen und den härtesten Rivalen da in seinem eigenen Rennstall. Dass er trotzdem, wenn auch nur punktuell bisher auf dem Niveau schon fahren kann, ist wirklich viel, viel wert. Also imponiert mir sehr. Meine Punkte für die beiden, ganz gleich wie du, Even Stevens all the way, beide mit 8 Punkten sehe ich da. Sehr gute Leistung von beiden. Keiner hat das absolut Herausragendes gezeigt. Dass sich dabei dann Olli Bearman die Zähne ausgebissen haben, ist auch ein Statement.
Ja, ne? Spricht für Olli Bearman.
Aber sie haben auch Oscar Piastri lange Zeit einen guten Kampf geliefert, das ist auch schon was. Also hätte besser sein können, hätte aber auch deutlich schlimmer kommen können. Bin gespannt, was Mercedes noch zeigen kann dieses Jahr. Es kommen ja noch ein paar gute Strecken. Las Vegas war ja sehr gut sogar letztes Jahr für sie. Mal gucken, was da kommt. Ansonsten haben wir alles gesagt, glaube ich, zu Mercedes. 8 Punkte all the way und lass uns mal zu Ferrari gucken. Die liegen nämlich einen einzigen Punkt in der Konstrukteurswertung jetzt vor Mercedes.
Ja, wieder, ne? Und es sind tatsächlich jetzt auch seit diesem Rennen oder nach diesem Rennen eben vor sie geschlüpft auf Platz 2. 356 Punkte, einen Punkt mehr haben sie jetzt eben in der Konstrukteurs-WM. Charles Leclerc Zweiter in der Quali, Zweiter im Rennen. Lewis Hamilton Dritter in der Quali, Achter im Rennen. Ich gebe Charles Leclerc 9 Punkte und Lewis Hamilton 8 Punkte. Genau. Also Charles Leclerc hat es wirklich gut gemacht. Also warum gebe ich ihm eigentlich keine 10? Vielleicht korrigiere ich das gleich noch. Er hat auf jeden Fall eine annähernd perfekte Quali-Runde gezeigt, hat dann im Prinzip die Pace dann hinten raus auch nochmal gefunden. Ja, eigentlich war ja Hamilton in den Sessions vorher schneller als er, hat es dann aber wirklich gut gemacht, dementsprechend auch Best of the Rest hinter Norris, der war ja wirklich untouchable an dem Wochenende. Beide haben auch sowohl Hamilton als auch Leclerc wirklich guten Start hingelegt. Dann gab es eben diesen, ich will es jetzt nicht mal Zwischenfall nennen, ne? Also einfach dieses Manöver. Leclerc ist eben weit nach außen geraten.
Incident.
Musste dann ins Gras fahren, hat kurzzeitig die Führung übernommen, hat die dann aber sofort wieder an Norris abgetreten. Konnte dann als Zweiter auch in relativ saubere Luft fahren, weil dann vorne der Norris halt abgezischt ist. Ne? Hat ihm natürlich auch sehr geholfen dann, ne? Mit seinen soften Reifen, auf denen er gestartet ist, dann auch gut haushalten zu können, ist dann in Runde 31 dann reingegangen, hat dann frische Mediums sich aufgezogen und bei Hamilton war es so, der ist auf gebrauchten Softs gestartet, ist deutlich früher in die Box gegangen, nämlich in Runde 23, dann auf Medium, auf frische und dann in Runde 47 auf gebrauchte Softs wieder. Und das erklärt auch so ein bisschen vielleicht, warum Hamilton unter anderem dann eben doch eine ganze Ecke weiter hinten gelandet ist und on top kommt ja dann auch noch die 10-Sekunden-Strafe, die er bekommen hat, aufgrund dieses einen Ausritts dann seinerseits, also Lewis Hamilton im Duell gegen Max Verstappen, war endlich mal wieder diese legendäre Rivalität, wenn auch unter anderen Vorzeichen als 2021. Man hat aber aufblitzen sehen, dass beide einfach mit die, ja, besten B2B-Racer einfach im Feld sind und es macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Du hast es vorhin auch schon angedeutet bei Max Verstappen. Ich wäre mir nicht so sicher, ob Max Verstappen da nicht auch welche Sanktion auch immer hätte bekommen können durchaus. Also er hätte sich nicht beschweren dürfen. Die hatten ja dann doch gegenseitig die eine oder andere Dive-Bomb dann gezeigt und Max Verstappen, man kann ihn sozusagen ungeschoren davon kommen lassen, muss es aber nicht. Ne? Also ist jetzt aber auch nicht schlimm, so wie es gelaufen ist. Trotzdem, für Hamilton ist es in der Hinsicht halt maximal unglücklich gelaufen. Aber es ist jetzt auch keine klare Fehlentscheidung. Und du willst jetzt wahrscheinlich was zu 10-Sekunden-Strafe sagen, denke ich mal. Ja?
Nee, ich wollte nur ganz kurz ergänzen. Die Dive-Bomber als solche haben das, glaube ich, wirklich durch die Bank alle identifiziert, dieses Manöver gegen Hamilton. Ja. Dieses initiale Manöver in Kurve 1. Der kam wirklich von sehr weit hinten, hat sehr spät gebremst und ist da reingestochen, hat ihn berührt. Das ist per Definition eine Dive-Bomb. Ja. Und die ist ja explizit ausgenommen beziehungsweise verboten. Es gibt ja zum Thema Überholen mittlerweile wirklich ein halbes Buch irgendwie an Benimmregeln und Voraussetzungen, die da gegeben sein müssen. Und eine Divebomb ist tatsächlich explizit als regelwidrig dort markiert. Und hätten die Regelhüter da mal ein bisschen genauer hingeguckt, hätten sie das mit Sicherheit sanktionieren können, vielleicht sogar müssen. Bin mir sicher, im Sinne einer spannenden WM haben sie auch da ein bisschen Auge zugedrückt. Finde ich aber in Ordnung. Es war jetzt kein super unfaires Manöver, aber das dann ausgerechnet 2-3 Kurven später als Folge dieser blöden Divebomb der Lewis Hamilton Strafe kassiert und sein Rennen ruiniert wird, das hat mir halt nicht gefallen an der ganzen Geschichte. Ne?
Tja.
Ja. Aber gut, Punkte muss ich auch noch vergeben, oder? Warst du fertig? Darf ich schon?
Mach gern noch und dann sage ich noch was zu der Geschichte mit Hamilton mit den 10 Sekunden.
Okay, sehr gerne. Also, meine Punkte lauten tatsächlich auch, da sind wir uns einig, 9 Punkte für Leclerc und 8 für Hamilton. Allerdings, während du überlegst, ob du Leclerc noch eher eine 10 geben solltest, habe ich mir schwer getan, ihm überhaupt eine 8 zu geben, eine 9 zu geben. Ich war eigentlich tendenziell eher bei einer 8. Und zwar aus einem ganz ähnlichen Grund wie bei Max Verstappen. Weil auch er sich da so ein bisschen stinkstiefelig verhalten hat, finde ich. Ja. Und zwar seinem eigenen Teamkollegen gegenüber. Das haben wir in den Highlights auch schon ausführlich besprochen. Leclerc hat ja auch die erste Kurve abgekürzt und hat sich dann eigentlich ursprünglich erstmal vor alle anderen gesetzt. Er hat den Norris dann vorbeigelassen. Nicht aber Lewis Hamilton, der am Scheitelpunkt der Kurve, der ersten Kurve, ganze 4 Meter hinter ihm lag. Also Leclerc war definitiv nicht Zweiter vor der ersten Kurve, ja, sondern Lewis Hamilton, und eigentlich hätte er den Platz zurückgeben müssen. Hat er nicht gemacht, das Team hat auch nicht gemeckert, die Rennkommissare haben entsprechend auch nichts unternommen. Nur deswegen durfte Leclerc dann auf der zweiten Position bleiben. Die hat er dann ab dann aber wirklich meisterhaft nach Hause gefahren und verteidigt. Nur deswegen bleibe ich auch bei der 9. Er hat das Resultat sich wirklich hart erkämpft und hart verdient dann nach diesem Manöver. Aber für eine 10, finde ich, war er einfach nicht fair genug seinem Teamkollegen gegenüber und somit in letzter Konsequenz auch seinem Team gegenüber. Ja. Bin mir sicher, die werden das aufgearbeitet haben und besprochen haben, aber nicht schön. Und jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Punkt. Ich denke nämlich, dass eigentlich Lewis Hamilton und Charles Leclerc absolut gleichwertig unterwegs waren an diesem Wochenende. Dem Leclerc gebe ich wirklich den Punkt mehr, nur weil er das Resultat am Ende des Tages nach Hause gefahren hat. Lewis Hamilton hatte einfach unendlich viel Pech an diesem Rennwochenende. Im Qualifying war Hamilton ja Dritter, weniger als eine Zehntel hinter Charles Leclerc. Also er ist wirklich mittlerweile dran, wenn auch noch zu selten vor Leclerc. Aber grundsätzlich ist das Tempo der beiden beinahe identisch mittlerweile. Da brauchen wir uns überhaupt nichts mehr anhören von wegen,
Lewis
Hamilton wird da vorgeführt von Leclerc oder was man da auch immer noch so liest, das ist ein kompletter Kokolores. Und wie gesagt, Lewis Hamilton kam dann in 2-3 Szenen einfach, zur falschen Zeit am falschen Ort und er hat da Plätze verloren, hat dann eine Strafe kassiert, hat dadurch eben noch viel, viel mehr verloren. Deutlich, deutlich besser als P8 wäre da drin gewesen. Ich denke, er hätte mit Max Verstappen da mindestens um den letzten Podiumsplatz kämpfen können. Das Tempo war da grundsätzlich, die Fortune leider noch nicht. Vielleicht, und du hast es schon prophezeit, vielleicht gewinnt er einfach jetzt in Brasilien und dann ist alles gut.
Ja, ich tausche ihm auf jeden Fall zu. Also Verstappen und Hamilton sind da fahrisch immer eine Extraklasse. Und wenn der Ferrari eben da nicht im Stich lässt und in den letzten Rennen sah es eigentlich relativ gut aus. Natürlich muss man mal schauen, was die McLaren machen, aber auch die sahen ja letztes Jahr nicht so wahnsinnig dominant aus in Brasilien. Also schauen wir mal, was da so passiert. Ja, kurzer Nachtrag jetzt auch noch, wie gesagt, zu Lewis Hamilton und seiner 10-Sekunden-Strafe. Also wir hatten es ja in den Highlights auch nicht ganz deutlich oder vielleicht auch falsch gesagt, ich weiß nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, er hat die 10-Sekunden-Strafe nicht bekommen, weil er sozusagen nicht diese Escape Route oder ne, diesen Notausgang, diesen asphaltierten genutzt hat. Er ist ja dann übers Gas gefahren. Es wurde zwar notiert, ne, das haben sich die Stewards dann angeschaut, aber die sind dann zum Schluss gekommen, dass er gute Gründe hatte, eben aufgrund des Verbremsers und aufgrund der Tatsache, wie eben die Situation war, dass er das nicht machen konnte. Ja, und das war dann nachvollziehbar. Dafür hat es dann eben keine Further Investigation gegeben. Und das Problem war aber, dass er eben durch dieses ganze Manöver dann einen bleibenden Vorteil sich erschlichen hat, in Anführungsstrichen, oder dann eben bekommen.
Lasting Advantage.
Lasting Advantage, genau. Und das war eben das Ding, also er hätte da die Position zurückgeben müssen an Max Verstappen, so stand es dann auch in den Race-Dokument drin, ne? Also in diesem wird ja dann auch immer offiziell von der FIA rausgegeben dann es war ein Verstoß gegen Artikel 33.3 der FIA Formel 1 Sporting Regulations. So war es dann eben, dementsprechend das war der Grund, harte Strafe, trotzdem gerechtfertigt und Ferrari wird, denke ich mal, das Positive rausnehmen. Die Pace ist jetzt da. Vielleicht legen sie ja doch nochmal so ein ähnliches Finale hin wie letztes Jahr, wo sie Doppelpodien am Fließband irgendwie sich ausgefahren haben. Allein schon deswegen vielleicht auch, weil der gute Oscar Piastri weiterhin sich sehr, sehr schwer tut. Letztes Jahr auch in den letzten 5-6 Rennen sehr weit hinter dem Level zurückgefallen, das er eigentlich vorher gezeigt hätte. Und damit sind wir bei McLaren. 713 Punkte haben sie an diesem Wochenende dann erreicht. Lando Norris, Pole Position und Erster im Rennen. Oscar Piastri, Achter in der Quali und Fünfter im Rennen. Und er war tatsächlich, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal jetzt betonen, erstmal sage ich, dass ich 10 Punkte natürlich für Norris gebe und 7 Punkte für Oscar Piastri. Und das ist eigentlich auch schon relativ wohlwollend. Er hat dann ganz gute, okay Recovery im Rennen gezeigt. Aber 6 Punkte, glaube ich, wären da auch gut und gerne möglich gewesen, aus meiner Sicht für Oscar Piastri. War ein okayes Rennen, aber bei weitem nicht das, was er aus dem Auto theoretisch hätte rausholen können. Er war ja dann wirklich teilweise über eine halbe Runde hinter Lando Norris dann auf der Strecke unterwegs und ist da in Anführungsstrichen rumgegurkt, ja. Schwierig. Und was man auch sagen muss dann, ne, also er hat eine 1:16.174 gefahren in Q3 in der Qualifikation und war damit 5 Zehntel oder 6 Zehntel sogar langsamer als sein Teamkollege Lando Norris. Also das ist schon eine Welt. Ein Yuki Tsunoda in Q2, der ist ja da ausgeschieden, aber wenn man eben Q2 dann anschaut, war 2 Zehntel hinter Max Verstappen. Der kriegt das uns immer auf den Deckel, dass es so weit hinter dem ist. Und das ist schon echt viel, ne? Auch bei so einer kurzen Strecke. Wir müssen mal drauf schauen. Also davor eben dann in Q3 Carlos Sainz und dahinter eben Isaac Hutcher, der auch nur seinerseits ein Zehntel weg war von eben Oscar Piastri. Also da hat er wirklich nicht gut ausgeschaut. Und dementsprechend bin ich auch mal gespannt, ob er sich jetzt nochmal fängt. Also ich sehe da momentan nicht so wirklich Anzeichen. Man kann jetzt sagen, okay, Baku war so ein Off-Wochenende, jetzt die Strecke liegt ihm vielleicht nicht, aber jetzt muss echt mal was kommen. Zumindest mal im Sprint letztes Jahr hat er okay ausgeschaut gegen Lando Norris. Aber es muss wirklich was kommen, denn die WM-Führung ist weg, die hat jetzt der liebe Lando. Und ich persönlich bin der Meinung, die gibt er auch nicht mehr her. Also ihr habt es jetzt zuerst von mir gehört. Ich glaube, Lando Norris, der wird das Ding nach Hause fahren. Ich traue Max Verstappen vieles zu, aber wenn der McLaren ihn nicht im Stich lässt und komplett irgendwie nicht funktioniert an dem Wochenende, ich glaube, Lando Norris macht das. Der ist momentan so cool drauf. Der ist auch seit jetzt gefühlt schon fast der halben Saison in einer Form, die Oscar Piastri in 90% der Fälle knapp oder auch mal wirklich deutlich schlägt, aber eigentlich fast immer schlägt. Und das ist dann eigentlich im Einklang mit dem, was in den ganzen Saisons vorher passiert ist. Am Ende war er immer klar vorne. Erwarte ich jetzt ehrlich gesagt auch dieses Jahr. Sorry, Oscar.
Na, mal schauen. Ich traue mir überhaupt keine Prognosen mehr zu. Deswegen bleibe ich bei der, die ich irgendwann zu Beginn der Saison gemacht habe und setze weiterhin auf okay. Oscar Piastri. Schauen wir mal. Allein, dass wir auch schon eine unterschiedliche Meinung haben. Irgendwer wird gewinnen oder der Verstappen macht den Kimi
auch das können
rein können und crasht die Party dann komplett. Ganz kurz abschließend meine Punkte für die beiden. 10 Punkte für Lando Norris. Na klar, was auch sonst. Und Oscar Piastri gebe ich tatsächlich 8 Punkte für dieses Wochenende. Mhm. Ich habe es nicht ganz so negativ gesehen. Also ja, heute sind wir wirklich ein bisschen auseinander,
ja, was
die
Meinung sein.
Angeht. Ist nicht schlecht. Warum kriegt Oscar Piastri 8 Punkte? Er hat sich schwer getan, du hast es gesagt, der Abstand im Qualifying war groß. Das ist völlig richtig und wenn es nur danach gegangen wäre, hätte ich ihm auch deutlich weniger Punkte gegeben. 6 oder 7 wahrscheinlich, ja, so wie du es jetzt auch schon angedeutet hast. Aber ich fand seine Recovery im Rennen sehr gut. Er war die ganze Zeit im Verkehr unterwegs, das hat eine Menge Zeit gekostet. Deswegen auch grundsätzlich der große Abstand zu Lando Norris nach vorne. Aber er hat sich jeden seiner Gegner zurechtgelegt, er hat viele Überholmanöver gezeigt. Immer besonnen, immer voll konzentriert, er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Im Rennen natürlich nicht, aber auch davor nicht. Ja, dass das Qualifying dumm gelaufen ist, hat er abgehakt. Er hat sein Fahrstil ein bisschen umgestellt, was man auch einfach mal nicht mal eben so machen kann. Ja, er hat es versucht zumindest. Und ich denke, der Sprung von Samstag auf Sonntag war merklich, ja, war deutlich. Am Ende hatte er auch ein bisschen Pech, dass das VSC kam. Vielleicht hätte er sich Olli Bärmann noch schnappen können. Und insgesamt hat er auch wirklich Schadensbegrenzung betrieben. Ja, so wahnsinnig viele Punkte hat er jetzt nicht verloren.
Und dann die hätte er übrigens ja noch die WM-Führung behalten, wenn dann Bärmann vorbeigekommen wäre. Das darf man nicht vergessen.
Ja. Ganz genau. Also ich glaube, es war insgesamt ein relativ schlechtes Wochenende, wenn man sich sein Jahr insgesamt anschaut. Aber wenn er an einem schlechten Wochenende dann wirklich sowas zeigt und sowas hinlegt, dann ist das schon echt in Ordnung. Das darf man auch respektieren und honorieren. Ich honoriere das mit einer sehr guten Note von 8 Punkten. Vielleicht einfach, um ihm ein bisschen Mut zu machen, damit er jetzt nicht komplett einbricht.
Ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Also ich kann
damit mein Tipp Bestand hat. So.
Ja. Sehr schön. Also, aber ja. Dann sind wir tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Dann holen
ja,
ihr doch
Norris
gerne.
Ja, muss ich nichts mehr sagen. Das war eine 10 von 10 Leistung, da hast du ja schon alles gesagt. Also ich unterstreiche das Momentum liegt auf jeden Fall bei Norris. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn er jetzt immer so abliefert. Und dann hätte er sich den Titel definitiv sehr, sehr verdient. Eigentlich ist es mir egal, wer es macht. Die beiden sind super sympathisch.
Verdienen hätten es beide, ja.
Verstappen hätte es genauso verdient, wenn er nämlich in diesem Jahr mit diesem riesen Rückstand zeitweise noch Weltmeister wird. Dann, mein Gott. Dann soll er es halt auch haben. Ja. Ist völlig in Ordnung. Es wird auf jeden Fall fantastisch. Die nächsten 4 Rennwochenenden, Freunde, werden alles entscheiden und wir können es kaum abwarten, oder?
Ja, und ich glaube, in Brasilien wird Verstappen wesentlich näher bei den McLaren da sein. Da ist nämlich dieses ganze Kühlungsproblem nicht mehr existent, das sie in der Höhenluft jetzt hatten.
War nicht so schlimm. Ja, Brasilien ist der zweithöchste Grand Prix nach Mexiko tatsächlich, aber die Diskrepanz ist riesig. Also Mexiko haben wir gesagt, 2200 Meter über normal Null irgendwas, Brasilien sind 700 irgendwas ungefähr.
Ja,
also
das macht einen Unterschied, plus dass da öfters mal dann es regnet und so weiter und so fort. Also ja, also aber wir sind sehr gespannt, es sind alle Zutaten da, dass die WM noch richtig, richtig spannend wird. Das ist sie ja jetzt sowieso schon und ja, dann schreibt uns gerne, wie ihr das Ganze gesehen habt, ob ihr da eher auf der Seite von Dave seid, auf meiner oder komplett findet, dass wir Quatsch reden, ist ja alles möglich. Dementsprechend, wenn es euch aber trotzdem gefallen haben sollte, lasst uns gerne ein Abo da, das hilft uns wahnsinnig. Wir versuchen mal vielleicht bis Ende des Jahres oder der Saison noch auf 3000 zu kommen, das wäre eine Mega-Leistung.
Let's go.
Würde uns auch helfen, noch besseren Content für euch zu machen und das soll es dann auch gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video und wir haben noch das ein oder andere Special für euch am Start. Also, in dem Sinn, bis dann.
Mehr Formel 1 ist mehr gut, Freunde. Bis denn, ahoi.